Wir hören auf Gottes Wort und lesen Psalm 137. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremdem Lande? Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht, was sie sagten am Tage Jerusalems. Reißt nieder, bis auf den Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Heiliger, ewiger Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus beten wir dich auch heute Morgen wieder an. Du bist groß, du bist wunderbar und du hast wirklich alle Autorität. Alle Macht ist dir gegeben. Bei dir ist ja Herrlichkeit, Kraft, Macht und Licht. Wir danken dir, lieber Vater, dass du alles ins Leben gerufen hast, dass du alles erschaffen hast und dass alles durch dich besteht. Jedes kleinste Atom wird durch dich zusammengehalten, die Galaxien, das Weltall und auch unser kleines Leben, Herr. Du hältst alles und trägst es durch deine feste Hand und durch dein Wort. Auch die Weltgeschichte, alles, was geschieht, Herr, geschieht nicht ohne dich und ohne deinen Plan und ohne dein Zulassen. Und du, Vater, du wirst auch alles richten, du wirst alles durch Gerichte zu dir zurückbringen, zu dir ziehen und ja bei dir vereinigen, bei dir zusammenführen. Und wir danken dir jetzt von ganzem Herzen, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus uns ja schon mit zu dir gezogen hast, zu dir genommen hast, das Gericht in deinem Sohn Jesus Christus schon vollzogen hast und dass wir uns unter dein Blut, unter dein Kreuz stellen dürfen und gerettet, geheiligt, gereinigt sein dürfen und so jetzt vor dich kommen dürfen, dass du uns ja siehst in deinem Sohn Jesus Christus, uns liebst in deinem Sohn Jesus Christus und dass wir Freimut ja, und die Autorität und den Zugang zu dir haben dürfen, zu deiner Herrlichkeit, zu deiner Ewigkeit. Danke, dass wir an deinem Himmel, an deiner Ewigkeit teilhaben dürfen, dass wir Teilhaber sein dürfen an dir, an deinem göttlichen Wesen und dass du uns mit denen Heiligen, die schon bei dir sind, zur Festversammlung gerufen hast. Wir teilhaben dürfen auch an der Festversammlung, die bei dir schon stattfindet und dass wir mit diesem Gottesdienst jetzt damit uns anschließen dürfen und ganz bei dir sein dürfen. Ja, und so bitten wir dich jetzt, dass du durch dein Wort uns wieder ganz ausrichtest, ganz neu fokussierst auf dich und auf die Ewigkeit, dass du uns hilfst, das Irdische, das Vordergründige, das Materielle, das Vergängliche abzulassen, abzulegen, loszulassen, dass wir ganz frei werden, ganz frei für dich, Herr, und dir begegnen können, wenn es dann soweit ist und unser irdisches kleine Leben zu Ende geht und du uns holst. Ja, Herr, lehre du uns auch heute wieder, auf dich zu schauen. Sortiere unser irdisches Leben hier, was wir noch zu leben haben. Reinige uns, heilige uns, richte uns aus. Und hilf uns in den Dingen, die uns Not machen, die uns Sorgen machen, die uns beschäftigen. Auch da bist du der Herr drüber und du wirst alles wohl lenken. Segne du uns jetzt hier im Hören. Segne alle, die mit uns verbunden sind übers Internet. Segne du unsere Kinder. Segne deine Gemeinde in der ganzen Welt. Und mach uns jetzt still vor dir. Rede du, Herr. Amen.
Ach, ich weiß, ich habe einen mittleren Herzinfarkt bekommen bei Vers Nummer 9. Ich weiß. Und damit Sie überhaupt einen Rest von Hörwilligkeit haben, muss ich natürlich erst auf diesen Vers 9 eingehen. Sie können es natürlich so machen, wie manch ein Ausleger, der dann zum Beispiel sagte, darum soll der Schlussvers vom Psalm 137 aus dem Psalter des neuen Gottesvolkes gestrichen werden. Dann sind Sie natürlich durch. Dann ist das schon erledigt. Aber ich warne Sie ein ganz klein bisschen. Einmal lassen Sie sich den Psalm 137 nicht wegnehmen. Das ist eine. Und ganz, ganz wichtig, in unserer Wolknis von Distanzierungswut, in der wir unterwegs sind, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit dem Wegstreichen von Stellen, die uns nicht so schnell kompatibel zu sein scheinen mit dem, was wir heute meinen, noch transportieren zu sollen. Zumal die damals, als das gesagt wurde, in einer komplett anderen Lebenswirklichkeit waren als wir. Wir, ich will Sie nicht ärgern, wir, die wir schon ausrasten, wenn uns einer die Vorfahrt nimmt, die wir schon kochen, wenn einer sich an der Kasse vordrängelt, meinen in unserer Selbstzufriedenheit urteilen zu können über ein Volk, das komplett zerstört war, das in der Sklaverei in Babylon gelandet war, das gequält wurde bis aufs Blut und die, Gott sei es gedankt, einen sauberen geistlichen Weg gefunden haben. Weder in die assimilierende Resignation abzudriften und sich demütigen zu lassen, noch in diese revolutionäre Rache abzudriften, sondern es dem anheimzustellen im Gebet, der da Recht richtet. Wir brauchen Vers 8 und 9. Mehr später. Sind Sie noch drin? Denn eigentlich, das sehen wir, das spüren wir ja, ist das ein unglaublich eindrucksvoller Psalm. Wenn Sie so Gattungsspezialist sind, haben Sie natürlich Schwierigkeiten. Also, was ist das denn? Denn der passt nirgendwo in unsere schönen kleinen deutschen theologischen Schubladen rein. Das ist keine richtige Volksklage, aber auch so ein bisschen. Das ist eine Totenklage, aber auch nicht nur. Das ist ein Zionslied, aber nicht ausschließlich. Das ist von allem ein wenig, aber noch viel, viel mehr. Denn da drin ist ein ganz eindrucksvoller Treueschwur eines Glaubenden. Da haben wir einen historischen Einblick, wie wir ihn sonst kaum mit den Psalmen haben, eine ganz besondere Zeit. Da sehen wir eine Gebetsanrufung und das Ganze ist durchdrungen mit einer ganz großen Not von denen, die damals so gebetet haben. Gut, es hilft nichts. Ein ganz klein bisschen Geschichte muss dann doch heute Morgen sein. Denn wir merken, das ist ein Kontrastpsalm. Zwei Orte stehen hier polar gegenüber. Zion, Jerusalem einerseits, Babel andererseits. Babel als Stichwort für Not, als Stichwort für Katastrophe, als Stichwort für Elend und Gericht wird zweimal genannt. Jerusalem, der Zion, als Ort der Freude, als das Nicht-Vergessen, als das Gedenken, als dieser Ort wird fünfmal zentral in der Mitte genannt. Und miteinander entdecken wir, dass wir einen Psalm haben, eine ganz besondere geschichtliche Situation hineingehört. Israel, nein, spezifischer Juda, das Südreich im Jahr 587 letztendlich überrollt von babylonischen Heeren, Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört und ein Großteil der Bevölkerung in einer dritten riesengroßen Welle weggebracht, in das Exil deportiert, herausgerissen mit allem, was dazugehört. Juda verfällt, Jerusalem ist eine einzige Steinwüste, der Tempel kaputt. Und jetzt sind die da in Babel, an den Wassern von Babel. Und die Peiniger haben nichts Besseres zu tun, als sie zu zwingen, als sie aufzufordern, jetzt hier noch ein besonderes Zionslied zu singen. Sie werden also quasi noch zum Gespött gebraucht, jetzt nochmal besonders hier sie demütigend da reinzudrücken. Und in dieser Lage entsteht dieser eindrucksvolle Psalm. Es ist der Streik der Sänger, hat einer geschrieben. Die machen da nicht mit. Die machen bei dieser Demütigung, bei dieser Erniedrigung ins Letzte nicht mit. Sie sagen, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht aus geistlichen Gründen nicht, dass wir jetzt hier Zionslieder so singen, wie ihr sie gesungen haben wollt. Nämlich zur Demütigung und zum Spott. So So singen wir keine Zionslieder, so nicht. Und so steht dieser 137. Psalm in einer ganz großen Not da. Dabei waren wir, schauen Sie doch mal zurück und schauen Sie mal nach vorne, im Psalm schon richtig gut dran. Meine Frau meinte heute Morgen, oh, jetzt kommen die schönen, hellen Psalmen. Sagt, nein, nein, stopp, es kommt noch der 137. Bevor der 138., bevor der 139., bevor das Finale mit Lob und Preis und Halleluja kommt. Und wir waren doch schon so weit. Wir hatten doch schon im Psalm 135 drüber geschrieben, Halleluja, lobe den Namen des Herrn. Wir hatten doch schon diesen Chorus im 136., denn seine Güte währet ewiglich. Wir waren doch schon so weit. Wir hätten doch jetzt durchrutschen können und die letzten Psalmen bis zum 150. in dieser Lobpreisanbetungsphase gerade so durchsurfen können. Wäre doch gut gewesen. Nein, wir sitzen im Siff vom 137. Wir sitzen da mit drin. Das war die Lage. Wir kommen ran. Wir machen drei Durchgänge. Wir gehen tatsächlich erst einmal zurück. Wir gucken uns den 137. Psalm mit der Historie für Israel an. Wir gehen mit denen nochmal ganz kurz zurück. Und der Auslöser in diesem ersten historischen Durchgang ist ja schnell erklärt. Die Situation ist klar, sie wird sehr deutlich beschrieben in den ersten Versen. Sie sollen die Zionslieder singen und das geht nicht. Und das merken wir ganz, ganz, ganz schnell. Das geht nicht nur deswegen nicht, weil die ihre Heimat verloren haben, weil die einen materiellen Verlust hatten, weil viele Menschen ihr Leben verloren haben. Das ist alles schon schrecklich an sich, das wissen wir, alles schon furchtbar. Aber wir merken, das ist nicht der Kern. Der Kern ist, dass sie ja nicht irgendwelche Volkslieder aus Israel singen sollen, sondern dass die Peiniger wollen, wohlgemerkt, die sollen Zionlieder singen, nicht irgendwas da aus dem Gesangbuch des Volkes Israel, sondern sie sollen Zionlieder singen. Es soll genau an der Stelle sie treffen, wo es besonders wehtut, nämlich bei ihrer Beziehung zu ihrem Gott. Bei ihrer Beziehung zu ihrem Gott. Sie sollen Zionlieder singen, denn der Zion ist kaputt und der Zion ist zerstört. Wisst ihr noch, der Tempel ist kaputt, euer Gott ist kaputt. Jetzt singt mal eure Lieder, jetzt singt sie, jetzt singt sie, jetzt wollen wir sie hören. Das ist schon gemein. Not ist furchtbar. Verlust des Landes, materieller Verlust, Niedergang, Tod, aber Schmähung, Demütigung hat eine ganz eigene Dimension, das wissen wir, das wissen wir. Das weiß jeder aus seiner ganz kleinen Wirklichkeit. Und das kennen wir in der großen historischen Ebene ganz genauso. Es ist das eine, eine Niederlage zu erleben, ist das andere, jemanden zu schmähen, jemanden zu demütigen, jemanden zu lästern, jemanden zu beugen. Das ist was anderes. Euer Gott ist zerschlagen. Und merken wir, da kommt was anderes in diesem Psalm. Man kann es ja gar nicht verhindern. Die Juden damals, der Diaspora, konnten es ja gar nicht verhindern, dass da die berühmte Theodizee-Frage, wie wir so schön sagen, aufsteht. Mein Gott, warum? Und hier an der Stelle, ganz wichtig für alle Bibelkenner, steht nicht die Frage des Mitverschuldens Judas im Mittelpunkt. Wird überhaupt nicht thematisiert. Wir sind ja schon in der Ebene vom Propheten Jeremia, wo Jeremia sagen kann, für diese Zeit, zu der Zeit und in jenen Tagen wird man die Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird keine mehr da sein. Ich habe ihnen ihre Missetat vergeben. Das ist gar nicht das Thema. Das andere Thema ist da, wo bist du, mein Gott? Warum hast du das so gemacht? Warum ist das so krass? Warum erleiden wir diese Demütigung, diesen Spott? Wir werden die Tempelinstrumente jetzt nicht nutzen. Wir werden jetzt nicht unsere Harfen benutzen. Die bleiben schön da in den Weiden oder Pappeln, je nach Übersetzung, hängen. Das ist nicht möglich. Wir haben einen Trauergestus. Wir sitzen da und klagen. Das ist unser Stand. Und dann die Entscheidung. Die Entscheidung. Es sitzt nicht da in ihrem Siff. Man kann die Melancholie wirklich spüren, man kann den Geist des Zweifels quasi hochkriechen sehen. Man kann das alles wahrnehmen, was da in den Köpfen und Herzen der Bevölkerung im babylonischen Exil gelaufen ist. Und dann vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte, meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Das ist ein Schwur, ein Schwur. Ein Ich des Glaubens steht auf und sagt, nein, sein. Weder in den revolutionären Geist, noch in den melancholischen, demütigen, assimilierenden Geist. Nein, ich bleibe an dieser Grundlinie meines Glaubens. Ich habe ein Liebesbekenntnis abgelegt auf den Zion, auf Jerusalem. Ich kann und ich werde, und das bringe ich deutlich und artikuliere ich klar hörbar für alle. Ich kann und ich werde vom Zion und von Jerusalem, vom Glauben und von der Beziehung zu meinem Gott nicht lassen. Das sagen die nicht irgendwo. Nicht auf der netten, kuscheligen Couch, wo man im Plausch zusammen ist, sondern wo man mitten im Siff sitzt und die Peiniger sagen, jetzt singt eure Zionslieder, holt mal euren starken Gott noch mal raus. Da, genau da, wo nichts zu sehen, nichts zu spüren, nichts zu fühlen, nichts zu erkennen ist, da sagt der Glaubende, da bleibe ich dabei. Da bleibe ich dabei. Das ist meine Priorität, das ist mein Schwerpunkt, das ist meine Position, so werde ich vorgehen, das ist es. Er lebt mitten in Babylon im Kontra. Wie hat einer gesagt? Wir sichern uns die Heimat nicht durch den Ort, wo wir leben, sondern durch die Art, wie wir leben. Ich kann mitten in dem Siff sitzen in Babel. Ich kann mitten von den Peinigern durch den Parcours gejagt werden und kann doch sagen, ich werde dich, Jerusalem, ich werde dich, Zion, ich werde dich, mein Gott, ich werde dich, den Allmächtigen, ich werde dich, Jesus, nicht vergessen, ich werde deiner gedenken. Ich werde weder abrauschen in die Revolution, noch wegsinken in die Resignation. Ich bekenne mich zu dir. Jesu, meine Freude. Jerusalem, der Zion soll meine Freude sein, sagen die plötzlich. Merken Sie, wie neben dem Revolutionsgeist und dem melancholischen Geist plötzlich eine geistliche Frucht in der Mitte des Psalms entsteht, in dem der Glaube, der am Nicht-Sichtbaren festhält, sich hier wunderschön positioniert. So, deswegen muss ich jetzt irgendwie, ich muss ja klarkommen. Und jetzt findet einen dritten Teil, das Volk Israel, diesen ganz erstaunlichen Weg, diesen wirklich ganz erstaunlichen Weg. Der Weg führt sie zum Gebet zu Gott. Herr, ganz bewusste, einzigartige, klare Gebetsanrede in Vers 7. Herr, Herr, jetzt sind sie im Gebet angekommen. Und im Gebet formulieren sie keine Rache. Keine Selbstjustiz, kein Verzagen, kein Untergehen, die Demütigung in sich hineinfressen, sondern bewusster Verzicht, in dem die ganze Energie der Seele und des Geistes abgelenkt wird. Zu wem? Zu wem? Zu Gott. Er muss sich drum kümmern. Er wird angerufen. Er kriegt den ganzen Strom, der aus der Seele und dem Geist des gepeinigten Volkes kommt. Er kriegt das jetzt ab und bekommt das zu hören. Dabei werden zwei Personenkreise besonders genannt. Zum einen wird die Söhne Edom genannt und zum zweiten die Tochter Babel. Die Söhne Edom. Wir wissen aus der Historie, lesen Sie mal den Propheten Obadja und die Paralleltexte, wissen aus der Historie, dass Edom, bitteschön, das ist das Brudervolk, das ist Esau. Als die babylonischen Truppen kamen, in einer Kollaboration mit ihnen sich vereinigt haben und die Babylonier aufgefordert haben, in einer ganz besonderen Weise Juda fertig zu machen. Statt sich auf die Seite des Brudervolkes zu stellen, sind die, die ihnen eigentlich ganz nahe waren, mit zu den schlimmsten Feinden geworden. Das ist ja nochmal ein ganz extra Thema, das wir in einzelnen Schicksalen und in Nöten von ganzen Völkern immer und wieder erlebt haben. Wenn die mir eigentlich nahe zu stehen scheinen, insbesondere furchtbar agieren. Edom hat sich grauenvoll verhalten. Und kaum war Juda deportiert, hat Edom den Süden Judas okkupiert. Idumea, Neues Testament. Und dann Babel. Bei Babel ist klar, es gibt Seligpreisungen. An wen? Zwei Seligpreisungen. Nein, nicht an Eliteeinheiten, die Babylonier fertig gemacht haben, Seligpreisung an Gott. Der allmächtige Gott wird selig gepriesen. Wohl dem, der dir vergilt. Das ist nur einer, das ist nur der allmächtige Gott. Und wohl dem, jetzt kommt dieser eigenartige Vers, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Neben dem, dass das brutales Kriegsgeschehen dokumentiert, was die Juden selbst erlebt haben. Neben dem, dass wir zu realisieren haben, hoffentlich endlich zu realisieren haben, dass auch wir im 21. Jahrhundert mit demselben diabolischen Herz ausgestattet sind, ist das Wichtige die Botschaft. Die Botschaft, die hier ist, keine Kinder, keine Zukunft. Das heißt, mit Babel muss es aufhören. Es muss ein Ende haben mit Babel. Das ist der Gedankengang von diesem eigenartigen, brutalen Satz. Keine Kinder, keine Zukunft. Babel muss aufhören. Endlich Schluss mit Babel. Wohl dir, Gott, wenn du das machst. Und der ganze Druck ist beim lebendigen Gott. Haben Sie die Historie? Jetzt sagen Sie mir, bevor der Schäfer mit Ihnen in die Gegenwart geht, sollte er sich einen ganz kleinen christologischen Exkurs leisten. Denn sonst bleiben Sie wieder auf der Strecke. Wir wissen doch miteinander, dass die Besonderheit der Psalmen sind, kein Psalm ohne Christus. Sehen Sie ihn? Sehen Sie den Christus? Sehen Sie den Christus in diesem Kontrastprogramm? Sehen Sie den, der wie kein anderer zum Zion und zu Jerusalem gehört, in Babel sitzen? Oder besser, hängen? Sehen Sie ihn? Sehen Sie ihn, wie Sie nicht nur in einer körperlichen Weise ihn kaputt gemacht haben? Sehen Sie die Chöre um das Kreuz herum mit einer Botschaft? Die Botschaft, jetzt sag doch, was du drauf hast. Jetzt komm herab vom Kreuz. Jetzt zieh's auch durch. Jetzt. Sehen Sie die Schmähung, den Spott, die Demütigung? Sehen Sie Jesus? Und sehen Sie ihn, wie er geschworen hat, den Zion und Jerusalem mitten am Kreuz auf Golgatha nicht zu verleugnen und nicht zu vergessen und durchzuhalten und das durchzuziehen, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Und sehen Sie ihn auch, was er da tut? Sehen Sie, wie das ganze diabolische Babelzeug, wie das ganze ekelhafte Babelzeug sich auf ihn konzentriert? Sehen Sie das? Sehen Sie, dass in ihm die einzige Chance ist, an dem Gerichtsspruch über Edom und Babel wegzukommen? Dass er der Einzige ist, der sagen konnte, Vater, vergib ihnen, weil in ihm, nach Johannes 12, das Gericht über die ganze Welt schon gegangen ist. Und jetzt bekommt der 137. Psalm plötzlich seine christologische Dimension. Und jetzt können wir in einer zweiten Abteilung zu uns gehen, zur Gegenwart. Und wenn wir bei uns bei der Gegenwart sind, dann kann ich vielleicht so einsteigen, dass ich Sie frage, wie wollen Sie eigentlich gerne rüberkommen? Wie wollen Sie wirken? Was ist so Ihre Performance? Wie wollen Sie dastehen, so als Christ? Und lassen Sie uns ehrlich sein, wir wollen immer gerne gut dastehen. Wir sind nett, klug, smart, charmant, haben eine tolle Botschaft, sind freundliche Menschen. Ach, guck uns doch an. Ist doch alles no problem. Und dann kommen wir mit Jesus und dann transportieren wir das und bringen das rüber. Und da ist das Leben gut und dann noch, super. Und nochmal, damit Sie das nicht wieder in einer Einseitigkeit missverstehen. Schön, wenn Sie gut rüberkommen. Schön, wirklich. Ich gönn's Ihnen. Aber Sie wissen doch auch, das ist doch nicht immer nur der Fall. Und Ihre und meine Auftritte in unterschiedlichsten Welten haben in der ganz Runterbrechung und Runterdeklination bis auf die Mini-Elementarebene meines und Ihres kleines Lebens haben immer wieder auch den Charakter vom Psalm 137. Ja, 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 und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht dumm dastehen. Wir wollen nicht erniedrigt sein. Wir wollen nicht geschmäht werden. Wir wollen nicht nach einer Diskussion merken, wir sind an die Wand geklatscht worden. Wir wollen nicht mit dem, was wir so leben und sind, an die Ecke, welchen Rand auch immer geschoben werden. Das geht ja heute ruckzuck. Wir wollen es nicht, wir wollen es. Und wir können es gar nicht verhindern. Wir können es gar nicht verhindern. Und dann kommt vielleicht noch Ihre Biografie dazu. Und meine Biografie. Sie haben sich weit rausgehängt für Gott. Was haben Sie gesagt, wie Gott ihnen hilft und wie er auf ihrer Seite steht und wie er mit ihnen ist. Und dann läuft ihre Biografie so dermaßen bescheuert. So dermaßen bescheuert. Da klappt das vielleicht nicht so toll mit ihren Kiddies, wie sie das gedacht haben. So diese super geistlich evangelikalen Lebensläufe. Das sind vielleicht nicht so die eine Wunderserie nach der anderen erkennbar in ihrem persönlichen Leben. Und die Arztdiagnosen werden auch nicht durch ein paar Gebete weggebeamt. Und dann stehen sie am Friedhof oder wie auch immer und dann steht die Frage steht da, real oder in ihrem inneren Geist, wo bist du? Wo bist du, mein Gott? Wo bist du, mein Gott? Warum hänge ich jetzt in Babel? Ich gehöre doch zum Zion. Ich gehöre doch nach Jerusalem. Da gehöre ich hin. Und jetzt hänge ich hier in dem Siff. Und das, was Sie in Ihrer kleinen Dimension im Geist vom Psalm 137 erleben, das können Sie in immer größeren konzentrischen Kreisen durchziehen. Und plötzlich rutscht die gesamte Gemeinde Jesu dieser Welt mit in diesen großen Kreis aus Psalm 137. Fragen Sie mal unsere Geschwister in islamischen Welt nach ihrer Performance. Zu begreifen, mein Gott, du lässt mich in der Lage leben. Die ist nicht schön, die ist auch nicht stark, die strahlt auch nicht. Die ist einfach nur tief erniedrigend, demütigend und lässt bei mir die Frage des Geistes und des Herzens aufkommen. Warum, mein Gott, wo bist du, mein Gott? Das gehört mir dazu. Und Sie ahnen es schon, deswegen ist dieser Psalm tatsächlich, er ist tief tröstlich. Er ist tief tröstlich. Nein, er passt in keine hochglanz-evangelikale Durchschnittszeitschrift rein, wo von tollen Supererfahrungen nur so in Serie berichtet wird. Er passt nicht hinein in die ganzen Berichte und Bücher, die wir da so haben. Da passt er nicht rein. Wie wollen Sie das vermitteln, wenn Sie mitten in der Soße in Babel sitzen? Das druckt Ihnen keiner. Aber er ist tröstlich, tief, tief tröstlich, auch für eine ganze Reihe hier unter uns. Zu wissen, mein Gott, du kennst meine Babelsituation, in der ich da sitze und meine Harfe in der Weide hängt und ich es bescheuert finde, was mit mir abgeht. Tief, tief, tröstlich, das eine. Das andere ist, dieser Psalm ist extrem ermutigend. Denn normalerweise sind wir nach tief tröstlich in unserem durchschnittlichen Seelsorgesiff ja dann abgeschmitten, dieses, ach du Armer, tust mir ja so leid. Und dann wird ein bisschen gekuschelt. Aber es hilft nicht. Das tief tröstlich ist das eine, aber es muss zum Zweiten kommen. Das Zweite ist das extrem Ermutigende, dass sie ein Ich des Glaubens autorisiert durch den innewohnenden Heiligen Geist aufstehen darf und sagen kann, ich lebe in Babel im Kontra. Ich lebe nicht da, wo ich leben will. Und ich lebe auch nicht so, wie ich leben will. Aber da, wo ich lebe, lebe ich mit den Zion und werde ihn nicht vergessen. Lebe ich mit Jerusalem und werde seiner gedenken. Und das sage ich deutlich und artikuliere ich. Und das ist mein Bekenntnis. Boah, ist das extrem ermutigend. Er und meine Nachfolge ist doch überhaupt gar kein Problem, wenn alles easy läuft. Wenn sie nur so durchflitschen, überhaupt kein Problem. In den letzten warmen Tagen waren wir unserem Mitarbeiterwohnhaus Zeugen, wie Kinder an einem kleinen Hang versucht haben, eine Rutschbahn aufzubauen. Super gemacht, die endet in einem kleinen Mini-Pool. Und die Idee war simpel. Man nimmt auf diese Plastikplane eine Kanne mit Wasser und setzt sich da oben drauf und flutsch, zack, ist man im Pool. So der Plan. doof ist, wenn die Synchronisation nicht klappt. Also wenn der mit seiner Kanne nicht rechtzeitig oben steht und da das Wasser gibt, dann hakt's bei dem, der runterrutscht. Und das sah so gut aus, so gut. So mit Schwung drauf und dann plötzlich stolpert, weil es bremst und der Po kommt nicht mehr mit. Und dann kommt aus dem tollen Rutschen nur noch ein einziges Gerugel und ein Gebremse und ein Generve. Es flutscht nicht. Flutscht's bei Ihnen immer? Nein, 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 eben nicht. Nachfolge ist einfach, wenn's flutscht. Wenn immer die Gießkanne oben ist und ich rutsche nur so runter, Tag für Tag rutsche ich nur so runter. Aber bei den meisten von uns ist es doch anders. Es hakt, es bescheuert, es klemmt, es funktioniert nicht. Und dann gibt es diese wunderschöne Festigkeit, diese Exklamation, diese Ausrufung, mein Gott. Ich bin hier mitten in Babel und Babel ist bescheuert, aber Zion wird meine Freude sein und Jerusalem wird mein Ort sein und ich werde dessen gedenken und nicht vergessen. Das ist es. Und wenn ich noch x-mal diese Plastikplane runterstolpere, ich werde so leben. Merken Sie es? Das gibt Ihrem Leben eine ganz andere Kraft, als wenn Sie noch 20 Mal runterrutschen. Wenn das Ihnen Gott schenkt, hat Ihr Glaube angefangen, einen Hauch von Profil zu bekommen. Und das sind Jesus, Leute. Runterrutschen kann jeder. Runterstolpern, geblockt sein, wieder aufrichten, mindestens, das ist es. Extrem ermutigend. Ich, sagt der Psalmist, ich werde Zion nicht vergessen. Ich werde Jerusalem gedenken. Das wird meine Freude sein. Und dann sprechen Sie mit Menschen, die 10, 20, 30, 40 Jahren so in Babel gewesen sind, dann wissen sie, was Glaube bedeutet. Extrem ermutigend. Und neben tief tröstlich und extrem ermutigend natürlich wirklich wegweisend. Wirklich wegweisend. Sie dürfen mit dem Siff von Babel nicht bei sich bleiben. Schwestern und Brüder, das geht nicht. Das halten Sie nicht aus. Denn der Siff von Babel hat diese doppelte extreme Reaktionswelt in Ihnen, je nachdem, wie Sie ticken. Entweder Sie greifen zu Kalaschnikow und gehen da durch und mähen alles um, was sich Ihnen in den Weg stellt. Oder Sie landen ganz, ganz, ganz weit unten, ganz, ganz weit unten in der Verzweiflung und der Resignation. Wer den Siff von Babel bei sich lässt, hat keine Überlebenschance. Wenn Sie mit mir in Babel leben, dann muss der Siff von Babel irgendwo hin. Und deswegen dieses Gebet. Deswegen dieses Gebet. Das ist keine Nebensächlichkeit. Das ist ein Überlebenskampf derer, die in Babel unterwegs sind. Sonst sind Sie weg mit mir. Sonst sind Sie weg. Und deswegen, Herr, diese wegweisende, wirklich wegweisende Anrufung. Und da werden die Söhne von Edom genannt, von denen, dass man dachte, dass man sich besonders auf sie verlassen könnte und einem in den Rücken gefallen sind. Und da wird das babylonische System genannt, das Böse, wo man sagt, und jetzt kümmer du dich, mein Gott, um die Tochter Zion und stell wieder her, schaffe Gerechtigkeit, bring ein Ende. Wenn sie und ich geistlich gesehen, schon mal wenigstens in den Versen 7 bis 9 des Psalms 137 angekommen sind, da schon mal stehen, dass die Not von Babel weggelenkt wird auf den Schreibtisch des Allmächtigen, dann haben Sie und ich eine geistliche Position erreicht, die bei weitem nicht allen von uns geschenkt ist. Mein Gott, da gehört's hin. Sonst rausche ich in das Tal der Verzweiflung der Nacht. Oder ich kämpfe mit all meinen menschlichen Mitteln. Sie haben alle Ihre eigene Erfahrung gemacht. Ich denke es, oder? Sie kennen Ihre Seele. Sie wissen, wie Sie ticken. Lassen Sie mir das mal so sagen, damit Sie es ein bisschen nachvollziehen können. Ich habe in den letzten 2,5 Jahren so viel Hass in meinem Leben gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals vorher so viel Hass hatte. Richtig bösen Hass. Ich sage Ihnen nicht, wenn ich alles gehasst habe. Wie konnte ich überleben? Mein Gott, ich gehe unter. Wenn ich nicht diese geistliche Hygiene nutzen konnte. Sag und entweder, mein Gott, ich lande in der Klapse. Oder saug mich raus oben. Wenn du dich nicht um all das kümmerst, was an Bösem, an Not, an Unverantwortlichen auch in unserem Land geschehen ist und geschieht und geschehen wird. In den unterschiedlichsten Feldern. Mein Gott, wie gut, dass ich das dir sagen kann. Wie gut, dass ich das dir sagen kann. Sie wollen gar nicht wissen, was der Wald hören musste in den letzten 2,5 Jahren. Und ich danke Gott dafür. Ich danke Gott dafür. Ich werde mich hüten, den Vers 9 zu streichen. Sie wissen gar nicht, wie oft ich ihn benutzt habe. Damit die ganze Energie beim lebendigen Gott ist. Und er ist es, der sich darum kümmert. Wunderbar. Was für eine Kraft. Psalm 137. Tieftröstlich. Extrem ermutigend. Wirklich wegweisend. Aber Sie ahnen, wir sind noch nicht ganz durch. Nein, keine Sorge, ganz kurz noch. Die Zukunft. Natürlich, jetzt ist ja alles klar. Und bitte, das ist seit 2000 Jahren Lehre christlicher Kirche. Der Psalm 137 ist ja noch gar nicht durch. Babel ist ja noch gar nicht weg. Ist Babel weg? Nein, Babel ist nicht weg. Ja, Babel ist letztendlich, siehe Kreuz, weg. Aber Babel ist noch wirksam da. Und jetzt, Schwester und Bruder, jetzt lesen Sie in aller Ruhe mal Offenbarung 18 und 19. Und jetzt begreifen Sie mit mir, warum die Gläubigen in Offenbarung 18 dastehen und das Evangelium hören, das lautet, Babel ist gefallen. Babel ist gefallen. Es war pures Evangelium. Und ausführlich wird in Kapitel 18, 19 das beschrieben. Und wenn Sie dann die Paralleltexte lesen, aus den Klageliedern, aus Jeremia, dann gehen Ihnen ganze Lichterbäume auf, wie das zusammenhängt, dass Gemeinde Jesu und sein auserwähltes Volk Israel immer noch die erniedrigte Position hat und haben wird. Und das wird sich im Prinzip nicht ändern. Aber wir in dieser Not aufstehen mit dem glaubenden Ich, das mitten in Babel Zion nicht vergisst und Jerusalem nicht vergisst. Und Zion und Jerusalem, die Liebe und den Glauben zu Jesus Christus, uns unsere größte Freude sein lässt. Und alle Not des Einzelnen und seiner Gemeinde und seines Volkes dem anheimgestellt wird, der gerecht richtet und der in Christus, Gott sei es gedankt, alles Gericht getragen hat. Ja, dann kommt der Strom der Gerechtigkeit, von dem der Prophet Jesaja sagt. Dann kommt der Strom der Gerechtigkeit. Brauchen Sie mit mir den 137. Psalm? Natürlich brauchen wir den. Als Einzelne immer wieder, als Gemeinde immer wieder. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn, weil der Allmächtige uns solche Passagen zumutet. Solche Passagen. Und dann ist es tief tröstlich, dass er uns die Lage erklärt. Dann ist es extrem ermutigend, dass ich durch den Glauben autorisiert mein Aber sprechen darf. Dann ist es wirklich wegweisend, dass der ganze Strom meines Geistes und meiner Seele bei ihm ankommt, dem gerechten Richter. Nun, so will ich es wagen. Herr, auf dein Gebot, alle meine Sorgen, alle eigene und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund, meines Lebens Sonne, die mir lacht und scheint, auch in finstern Nächten und durchs Todestal mir hinüber leuchtet zu des Lammes Mahl. Das singen wir gleich, denn keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hart. Kommt, wir beten. Ach, lebendiger Gott und Vater, wir danken dir für dieses Wort Gottes, das wir lesen durften. Und dass es vor unseren inneren Augen nicht nur steht für dein Volk Israel und nicht nur groß über dem Kreuz steht, sondern auch über unserem kleinen persönlichen Leben. Oh, wir danken dir, dass du uns so Texte gibst, die uns helfen, uns zu verstehen, unsere Lage zu verstehen, dass wir uns identifizieren, geistlich identifizieren können mit Lebens- und Lagebeschreibungen. Und jetzt ermutigst du uns, jetzt ermutigst du die, die in ihrer Performance in der Welt vom 137. stecken. Ihr schönes, klares Aber des Glaubens zu sprechen, ihr Kontra zu setzen, ihren Schwur zu schwören, Treue zu halten zum Zion und zu Jerusalem und den Glauben und die Liebe zu Jesus unsere Freude sein zu lassen. Das wollen wir dir sagen, auch für diesen heutigen Tag und für die Tage, die vor uns sind. Und den ganzen Strom unserer Nöte, den ganzen Mist unserer Seele dir ans Herz legen, der gerecht richtet. Du bist der Weise, der Allmächtige, der Barmherzige, der Starke. Wir beten dich an. Dank, dass du auch über uns hier wachst, über diesem Ort, dem Haus, der Gemeinde. Und dass wir dir diese vielen, vielen Kinder anvertrauen dürfen und wissen, dass du mitten in Babel die richtig gut durchbringen kannst. Wir befehlen sie dir an, großer, heiliger, barmherziger Gott. Erweise deine Gnade an unseren Kindern. Danke, dass du es tun wirst. Und danke, dass du auch über denen wachst, die jetzt von unserer Gemeinde unterwegs sind, an unterschiedlichsten Ferienorten und Domizilen. Tu ihnen wohl nach Leib, Seele und Geist. Und wenn der ein oder andere in diesen Augenblick mit uns verbunden ist, dann lass ihn insbesondere gesegnet sein, der Gemeinschaft auch mit uns. Danke für deine Güte, danke für deine Freundlichkeit. Danke für dich, diesen einzigartigen, unvergleichlichen Gott und Vater in Jesus. Anbetung sei dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.